dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all den Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Der Markt darf gerne dazu aufstehen.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 5. April 2015 und wir feiern gemeinsam Ostern. Der Gottesdienst hat ja ein Thema. Das Thema heißt das Ostergeheimnis. Und dazu haben zumindest die Erwachsenen alle dieses Briefchen am Eingang bekommen, beziehungsweise wer schon sehr früh hier war, der hat es dann von unserem Pastor Rolf Cyrus persönlich ausgehändigt bekommen, mit der Bitte, es verschlossen zu lassen. Jetzt meine Frage, wer konnte dieses Geheimnis für sich selber noch nicht behalten und hat das Ding schon geöffnet? Ja, wenigstens ein paar Ehrliche. Ich habe nämlich noch mehr gesehen. Also, lasst es verschlossen. Die Auflösung kommt nachher. Übrigens, Kinder, wisst ihr, was ein Geheimnis ist? Weißt du, was ein Geheimnis ist? Was ist ein Geheimnis? Richtig. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich kann auch schweigen. Wir haben in der nächsten Woche noch Schulferien. Insofern finden keine regelmäßigen Veranstaltungen hier in der Gemeinde statt. Auch morgen am zweiten Feiertag ist kein Gottesdienst. Der nächste Gottesdienst ist nächsten Sonntag, dann wieder um 10. Auch da habe ich heute schon einige gesehen, die dachten, auch heute wäre es um 10, die hatten dann eine nette Stunde mit Kaffee und guten Gesprächen hier vorne. Etwas ganz Besonderes gibt es nächsten Sonntag, nämlich um 17 Uhr gibt es das. Einen etwas besonderen oder etwas anderen Gottesdienst unter dem Thema ziemlich beste Ostern. Und das ganz Besondere daran ist, der Gottesdienst beginnt zwar um 17 Uhr, aber vorher, ab 16 Uhr, ist man schon herzlich eingeladen hier zum Kuchenbuffet und zum Verweilen und miteinander reden. Und auch danach wird es noch was zu essen geben, aber das soll nicht das Einzige sein. Wichtig ist, dass ihr alle, wenn ihr kommen wollt, Menschen mitbringt, die euch auf dem Herzen liegen, wo ihr sagt, die müssen dieses ziemlich beste Osterfest 2015 unbedingt miterleben und die bringe ich mit. Unsere beiden Pastoren, Rolf Cyrus und Arne Völkel, werden in der nächsten Woche im Urlaub sein. Insofern sind sie telefonisch nicht zu erreichen. Ich bitte jetzt aber den Rolf nach vorne, weil der hat noch etwas Wichtiges für unmittelbar nach seinem Urlaub.
Ja, wir veranstalten ja den Ostergarten in diesem Jahr auch wieder. Es sind viele, viele Menschen durch den Ostergarten durchgegangen. Und ich habe viele Gespräche geführt, ich war im Gesprächsdienst. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die aus anderen Kirchen kommen, katholisch, evangelisch, freikirchlich. Aber es kommen auch Menschen in den Ostergarten, die nicht in einer Gemeinde oder einer Kirche zu Hause sind. Für die machen wir den Ostergarten auch. Und wir wünschen, wir hoffen, dass der Ostergarten ihnen einen Impuls gibt, Glauben an Jesus Christus zu verstehen, sich dem anzunähern und sich dafür zu öffnen. Da reicht natürlich der Ostergarten für nicht. Deswegen haben wir eine ganze Reihe von Folgeangeboten entwickelt. Die finden sich in diesem Flyer. Und ich lade euch ein, wir haben genug von den Flyern. Nehmt euch von diesen Flyern welche mit. Schaut sie euch an, ob da etwas ist, was euch interessiert. Wir haben zum Beispiel eine Diskussionsveranstaltung unter dem Thema Jesus Christus auferstanden von den Toten, Legende oder weltveränderndes Ereignis. Bringt aber auch Leute mit, wo ihr denkt, für sie ist es interessant. Und dann ein ganz besonderes Angebot, Ostern verstehen. Unter diesem Titel biete ich wieder den Elementarkurs an. Ein Kurs, 6 Termine, 5 Abende, ein Samstagnachmittag, wo es darum geht, wirklich interaktiv mit viel Diskussion und durch das Lesen von Texten und Wahrnehmen von Medien und so dem Geheimnis christlichen Glaubens sich zu nähern und das wirklich auch mal kritisch zu diskutieren. Und wenn ihr da jemand wisst, für den das interessant ist, macht sie darauf aufmerksam, bringt sie mit. Das geht dann direkt nach dem am 14. April geht das los. Dankeschön.
Ihr habt alle diesen wunderbaren Zettel am Eingang bekommen. Wenn ihr den rumdreht, stehen da noch eine ganze Menge mehr Informationen von dem, was jetzt im April hier alles stattfindet. Die meisten von euch können das lesen. Deswegen soll jetzt mit den persönlichen, speziellen Einladungen auch genug sein. Und wir wenden uns dem Geheimnis zu. Ostern ist ja ziemlich geheimnisvoll. Und es haben sich um das Osterfest herum eine Menge geheimnisvoller Bräuche und Angewohnheiten ergeben. Und ich möchte euch jetzt alle bitten, mitzudenken, was sich hinter diesen einzelnen Bräuchen versteckt. Vielleicht die Kinder mal als erstes, was ist das? Ostereier. Warum gibt es zu Ostern die Ostereier? Ich habe 3 Alternativen für euch zur Antwort. Das erste, schon in der Urchristenheit war das Ei Sinnbild des Lebens und auch der Auferstehung, weil es ist eine feste Hülle, fast wie ein Grab, aus dem dann etwas Neues, Lebendiges erwächst. Es könnte aber auch sein, im Mittelalter war das Ei eine gängige Berechnungsgröße für den Pachtzins. Und zu Ostern war Zahltag. Und deswegen wurden dann an den Grundherrn der Pachtzins in Form von Eiern überreicht. 3. Möglichkeit. Im Mittelalter war auch während der Fastenzeit das Essen von Eiern verboten. Deswegen sammelten sich dann über ein paar Wochen eine ganze Menge Eier an und die mussten alle zu Ostern gegessen werden. Vielleicht mal so ein Stimmungsbild. Wer ist denn für Variante 3? Das ist die schönste, Reinhard, ne? Wer ist für Variante 2? Und wer glaubt, dass Variante 1 der Grund für die Ostereier ist? Das ist die überwältigende Mehrheit. Mein internationaler Rateassistent Rolf Cyrus wird jetzt die Auflösung verkünden.
Ja, und obwohl eins so nahe liegt, muss ich sagen, alle 3 Antworten sind in diesem Fall richtig. Alle 3 Antworten treffen zu. Ja, es war tatsächlich so im Mittelalter, dass die Eier auch eine Berechnungseinheit waren. Das Verbot der Eier in der Fastenzeit führte auch dazu, dass es zu Ostern besonders viele Eier zu verzehren gab. Und es stimmt aber natürlich auch, dass Eier ein Symbol des Lebens schon in der Urchristenheit waren und auch heute noch sind.
Zweites geheimnisvolle Wesen, was sich mit Ostern verbindet. Was ist das? Der Osterhase. Die Frage ist, seit wann versteckt der Osterhase die Ostereier? Variante 1. Im 17. Jahrhundert hat ein Arzt seine Doktorarbeit darüber geschrieben und sie genannt De Ovis Paschalibus, also von den Ostereiern, und berichtet darüber, dass der Osterhase die Eier versteckt. Oder es gibt einen altgermanischen Brauch, der sich aus dem 14. Jahrhundert ergibt, wo es zu Ostern eine Jagd gab, vor allen Dingen Jagd auf den Hasen. Und daraus hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt, dass der Hase zu Ostern kommt und Eier legt. Oder drittens, seit dem 19. Jahrhundert gibt es vor allen Dingen aus dem Bürgertum erwachsen einen Festtagsbrauch, nicht nur die Eier zu verstecken, sondern sie auch den Kindern zu sagen, das ist der Osterhase, der die Eier dahin gelegt hat. Wer ist für Variante 2? Zwei, drei, ein paar. Wer ist für Variante 1? Wer ist für Variante 3? Das sind auch wieder die meisten. Lieber Rolf.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Variante 3 richtig ist. Und zwar um 1800 entstand also in bürgerlichen Kreisen eine romantisch-sentimentale Welt. Und da kristallisierte sich die Ostereiersuche zu einem nichtkirchlichen familiären Festtagsgebrauch zu Ostern heraus. Und da kam dann auch die Idee auf, man verschenkt Eier, Ostereier an Kinder. Und dann kam das zusammen mit der Überlieferung, dass verschiedene Tiere zuständig sind für das Färben und Ausliefern der Eier. Und das gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Und das konnten aber erstmal sehr unterschiedliche Tiere sein. In Tirol legte zum Beispiel lange Zeit die Osterhenne die Eier. In Schleswig-Holstein, Westfalen, Niedersachsen und Bayern kam der Fuchs oder der Osterhahn. Und in der Schweiz versteckte der Kuckuck die Eier. Ab dem 19. Jahrhundert hat sich der Osterhase eindeutig als österliches Symboltier durchgesetzt. Falsch hingegen ist die zweite Antwort in der Mitte, also die Germanen hatten mit dem Osterhasen und den Ostereiern noch nichts zu tun. Und das mit der Dissertation von dem Arzt Johannes Richier, das ist auch richtig, der hat da mal was drüber geschrieben. Aber das fällt so in die Entwicklung dieses Festtagsbrauchs, ist also die ersten Anfänge von dem Osterhasenkult, wenn man das so sagen möchte. Also zwei richtige Antworten, eine falsch.
Wir kommen jetzt zu einem geheimnisvollen Brauch, der gerade bei uns in unseren Kreisen nicht so besonders bekannt ist. Das Osterwasser. Man schöpft also am Ostersamstag Wasser und schreibt dem, ja, was erwartet man von dem Osterwasser? Man sagt, das Osterwasser dient dazu, Sünden zu vergeben und Frieden ins Herz zu bringen, wenn man es denn trinkt. Oder es heilt besonders von Augenleiden, aber auch von Ausschlag und anderen Krankheiten, wenn man mit dem Osterwasser die betreffenden Körperteile bestreicht. Oder wenn man Osterwasser mit nach Hause nimmt, beschützt es vor bösen Geistern und Unfällen. Wer ist für 1? Wer ist für 2? Wer ist für 3? Wer? Nein, das ist mein. Lieber Rolf.
Ja, also wir sehen schon an den Optionen, die es zur Antwort gibt, dass da so viel Volksglaube, Aberglaube auch mit im Spiel ist. Also das mit der Sündenvergebung und Frieden im Herzen, das klingt ja am ehesten so christlich, ist es aber leider nicht. Das Osterwasser hat damit nichts zu tun. Die Heilung von Augenleiden und Ausschlag und anderen Krankheiten, das trifft die Sache. Allerdings wird dem Osterwasser auch noch viel mehr zugeschrieben. Und zwar gibt es da einen Volksbrauch, wo das Osterwasser in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang aus einem Bach gegen die Fließrichtung schweigend geschöpft werden muss, nach Hause getragen werden muss und man darf nichts davon verschütten. Das ist ganz wichtig. Und dann soll das all diese wundersamen Wirkungen haben. Das Letzte, der Schutz vor bösen Geistern, Unfällen, das ist so nicht belegt.
Ja, kommen wir zum vorletzten Brauch. Die Osterkerze. Hier in diesem Fall 3. Welcher Brauch verbindet sich mit der Osterkerze? Die einen sagen, die Osterkerze muss vor der Kirche entzündet werden und dann in die noch dunkle Kirche hineingetragen werden, um diese Kirche zu erhellen. Die anderen behaupten, die Osterkerze wird im Ostergottesdienst vom Pfarrer entzündet, nachdem sie besonders gesegnet wurde. Und die Kerze wird in der Kirche entzündet und auf einen ganz besonderen Osterleuchter gestellt. Wer ist für 3? 2? 1? Das verteilt sich ziemlich gleichmäßig. Jetzt bin ich gespannt, Rolf.
Ja, also es ist so, 1 ist richtig, 2 ist falsch, 3 ist falsch. Und zwar wird die Osterkerze, so ist der Brauch, an dem Osterfeuer, was vor der Kirche brennt, entzündet, wird dann in einer feierlichen Prozession, und so ist das eben vor allem in katholischen Kirchen üblich, mit dreimaligem Singen des Lumen Christi, Licht Christi in die noch dunkle Kirche hineingetragen.
Ja, kommen wir also zum letzten Brauch, der gerade schon angeklungen ist, das Osterfeuer. Genau. Auch in Dortmund gab es dieses Jahr wieder, ich glaube, 30. Ne? Gab sogar eine schöne Karte in der Zeitung, wo man die finden konnte, wer die wollt. Vor 10 Jahren gab es, glaube ich, noch 250. Es werden ja immer weniger wegen der Emissionen. Welcher Brauch oder welche Bedeutung hat das Osterfeuer? Das Osterfeuer steht als Symbol für die Leidenschaft, was in dem Herzen eines jeden Christen brennt, aber auch für die Leidensbereitschaft, zu der Jesus Christus aufruft und durch die er die Christen läutert. Oder ist das Osterfeuer ein Symbol für das Feuer der Hölle, vor dem Jesus die Menschen durch seinen Tod und Auferstehung rettet? Oder steht das Licht des Osterfeuers als Symbol des Lebens für den auferstandenen Jesus und damit auch für das ewige Leben? Wer ist für 1? Das sind 2 Hände voll. Wer ist für 2? Das sind auch nicht viel mehr. Und wer ist für 3? Rolf, jetzt wehe, du enttäuschst uns.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass 1 und 2 leider nicht zutreffend sind. Falsch. Richtig ist die Antwort 3. Und dabei muss man sagen, die Tradition des Osterfeuers reicht in die vorchristliche Zeit zurück. Bereits im Altertum war Feuer heilig. Und mit Frühlingsfeuern wurde in heidnischer Zeit die Sonne begrüßt, die als Mittelpunkt des Lebens galt. Im 8. Jahrhundert wurde dieser Brauch der Frühlingsfeuer auf den christlichen Glauben übertragen und das geschah in Frankreich. Der Sieg über den Winter und das Erwachen nach einer langen kalten Zeit wurde auf die Auferstehung Jesu umgedeutet, der als Licht der Welt die Finsternis erhält.
Ja, so viel zu einem kleinen Osterquiz. Wir wollen zusammen singen ein altbekanntes Osterlied, das schon sehr alt ist, aber zum Teil sehr modern klingt. Es ist in einem tänzerischen Rhythmus, in dem sogenannten Tempus Perfectum komponiert, heißt also in dem vollkommenen Zeitmaß, in einem Dreiertakt, der für die Dreieinigkeit Gottes steht. Und vielleicht sollten wir dazu aufstehen und gemeinsam singen. Und dazu sammeln wir die Kollekte ein, die für die Arbeit unserer Gemeinde bestimmt ist. Wir haben gerade uns mit ein paar Osterbräuchen hier in dieser Gegend mehr oder auch weniger bekannt beschäftigt. Aber das, was an Ostern wirklich passiert ist, spiegelt sich weder im Osterfeuer, noch im Osterwasser, noch im Osterhasen wider. Was Ostern passiert ist, wird uns in der Bibel erzählt, dass nach dem Festtag, nach dem Passa-Sabbat, Frauen zum Grab gingen, kostbare Salben und Öle gekauft haben, weil sie Jesus nachträglich einbalsamieren wollten, um die üblen Verwesungsgerüche ein bisschen abzumildern. Das machte man so aus Ehrerbietung vor den Toten. Sie hatten dazu die Möglichkeit nicht vorher, vor der Grablegung, weil es war eben schon kurz vor dem Festtag, wo man keine Arbeit machen durfte. Der Sabbat, die Sabbatruhe war ja heilig. Und die gehen also zum Grab und während sie unterwegs sind, überlegen sie, wer rollt uns den Stein weg, der da vorliegt? Und als sie hinkommen, stellen sie fest, der Stein ist weggerollt. Die Grabeshöhle ist leer. Und sie erschrecken und zögern und zaudern und gucken dann doch in das Grab hinein. Und dann erschrecken sie noch mehr, weil in dem Grab sehen sie eine Gestalt in weißem Gewand, so steht es in der Bibel. Und diese Gestalt spricht zu den Frauen und sagt: Was sucht ihr, Jesus, unter den Toten? Kommt her und seht, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und als die Frauen das gehört haben, waren sie voller Freude, springen in die Luft und jubeln. Nein, taten sie nicht. Ganz im Gegenteil. Sie waren ganz erschrocken und wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Hatte jemand Jesus geklaut? Hatte man ihn weggetragen? Und sie zuckten zusammen, drehten sich um und wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und erst später dämmerte es ihnen und sie gingen zu den Jüngern und erzählten ihnen davon. Und die Jünger hielten sie ursprünglich für völlig abgespaced, würde man heute sagen. Die glaubten ihnen auch nicht. Nur Petrus machte sich dann auf den Weg und kam zum Grab und entdeckte das Gleiche. Das Grab war leer. Und später erschien Jesus dann Maria aus Magdala und zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und dann auch viel später allen Zwölfen, als sie versammelt waren, und zeigte sich als wirklich auferstanden. Das feiern wir heute. Christus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns zusammen singen und ihn anbeten.
Ja, wir wollen das jetzt mit Musik unterstützen, dieses Vorhaben, und wer möchte, kann gerne aufstehen. Thank you.
dem Wind und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vernehmt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, was für ein Mensch, der selbst den Tod besiegt, was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind, was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns sein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns die Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott.
Er ist der.
jeder muss sich beugen und bekennen, es Herr. Halleluja. Er ist Herr. Du bist Herr. Er ist Herr. He's an awesome God, he reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and God, he reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Allergrößte Liebe.
Ja, die Kinder in unserer Mitte werden jetzt ausziehen, gehen zu ihrem eigenen Treffen, eigenen Kindergottesdienst. Und wir machen das wie immer, indem wir in der Mitte ein Spalier, eine Gasse bilden als Erwachsene, die Hände so rechts und links sich begegnen und dann können sie da durchgehen.
Rolf, geht mal darüber.
Genau, ihr haltet die Gasse jetzt.
Ja. Wir halten die Gasse erstmal zu.
Alle hinter mich.
Ach so, erstmal zu.
Hinter mich.
Ja, ja.
Wir singen erstmal eine
Sprache. Genau.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf, seine Nähe und sein Frieden wollen immer mit dir sein, seine Liebe und Vergebung.
Ja, die Aufschrift dieses Briefchens, dieses Loses, das Ostergeheimnis. Und bevor wir uns dran machen, das zu öffnen, möchte ich gerne noch mit euch über Geheimnisse nachdenken. Ich denke, es gibt zwei Arten von Geheimnissen. Das eine Geheimnis ist so, alle suchen etwas, keiner findet es. Das Geheimnis liegt darin, zu Wissen zu suchen, wo befindet sich das Ding? Zum Beispiel der Piratenschatz, der gesucht wird. Es ist ein Geheimnis, wo er sich aufhält, aber alle wissen, dass es einen gibt. Das ist ein offensichtliches Geheimnis. Es gibt aber auch eine andere Art von Geheimnis. Stellt euch vor, euer Ur-Ur-Urgroßvater hat eine Kiste mit Goldstücken. Und er versteckt sie am Ende seines Lebens unter den Dielen des Fußbodens. Keiner weiß davon. Generation um Generation vergeht, die Leute laufen über den Boden, über die Dielen und dieser Boden, über den sie laufen, birgt ein Geheimnis, ein unbekanntes Geheimnis. Es gibt diese zwei unterschiedlichen Sorten von Geheimnissen, offensichtliches und unbekanntes Geheimnis. Und ich denke, Ostern hat von beidem etwas. Zum einen glaube ich sehr wohl, dass Ostern ein unbekanntes Geheimnis ist. Da gibt es ja, wir haben das gesehen vorhin in dem Quiz, jede Menge interessanter, vielleicht auch befremdlicher Osterbräuche. Aber bei alledem haben viele Menschen überhaupt keine Ahnung von dem Schatz, der sich hinter dem Osterfest verbirgt. Ostern, ein staatlicher Feiertag, kommt jedes Jahr neu im Kalender. Aber was da an Schatz dahinter steckt, was das für eine einzigartige Quelle für Hoffnung und Mut ist, das ist vielen Menschen überhaupt nicht zugänglich, überhaupt nicht im Blick. Stattdessen sieht man Osterhasen, Ostereier und vielleicht auch noch Osterfeuer und Osterwasser. Natürlich hat es sich auch bei konfessionslosen Menschen herumgesprochen, dass es Ostern um die Auferstehung Jesu von den Toten gehen soll. Aber das erscheint nur als eine Legende, ein Mythos, fernab wie ein Märchen jeder Realität. Und deswegen gibt es dann auch, denke ich, immer wieder die öffentliche Diskussion um die Abschaffung von Feiertagen, auch der Osterfeiertage. Ja, also Ostern ein unbekanntes Geheimnis. Da wissen viele gar nicht, was dahinter steckt. Aber auch Ostern ein offensichtliches Geheimnis. Das war für die Jünger damals von Jesus so. Die stießen, wir haben das in der Geschichte gehört, auf das leere Grab und sagten, das kann doch nicht sein. Gesicht wie ein Fragezeichen. Wo ist unser Meister? Ein Geheimnis, er ist verschwunden. Und für Menschen, die das Ganze von außen beobachteten, war das auch sehr geheimnisvoll. Da war die Gruppe der Jünger am Ende niedergeschlagen, entmutigt, ihr Meister, ihr Gründer hingerichtet, von der Bildfläche verschwunden. Und auf einmal, in ganz kurzer Zeit, verwandelt sich diese Truppe, dieses Häuflein, in eine dynamische Gruppe von Menschen, die mit großer Unerschrockenheit in Jerusalem die ganze Stadt aufmischten. Wie kam das? Auch ein Ostergeheimnis. Und dann das Gerücht, Jesus lebt. Auch ein Geheimnis. Wie soll das gehen? Und ich glaube, wenn du in einer Gemeinde, in einer Kirche zu Hause bist, dann ergeht es dir vielleicht ähnlich wie den Jüngern damals. Ja, die Lehre, die christliche Lehre von der Auferstehung Jesu, die kennen wir. Aber haben wir einen Zugang dazu? Haben wir das erfahren und erlebt, dass da eine Wirklichkeit hintersteht? Und insofern ist dann Ostern auch für uns oft ein offenbares Geheimnis. Wir wissen darum, aber wir wissen nicht so genau, wo ist der Schatz eigentlich? So wie mit dem Piratenschatz, der irgendwo verborgen ist. So, und jetzt möchte ich gerne, dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach diesem Schatz machen, ob er nun unbekannt ist oder offenbar ist. Und da haben wir das hier, und ich bitte einfach mal, das an der rechten Seite, an der Falz so abzuknicken und dann die Seite abzureißen. Das Gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal machen, dann aber noch nicht auffalten. So. Und jetzt klappen wir mal die, ja, bei mir hängt das so ein bisschen fest, aber das geht, den Deckel auf, und dann steht hier das Ostergeheimnis. Und wir lassen es mal für den Moment bitte hier. Wir werden das dann im Laufe meiner Predigt Schritt für Schritt weiter auffalten. Und dann behaltet ihr die Gedanken der Predigt in dieser Form auch gut miteinander. Also das Ostergeheimnis, Jesus lebt, steht hier. Und das ist wirklich etwas Geheimnisvolles gewesen, damals wie heute. Damals hat keiner damit gerechnet, dass Jesus lebt. Die haben wie heute gesagt, Tod ist Tod, da helfen keine Pillen. Auferstehung eines Menschen von den Toten war damals nicht vorstellbar. Manchmal sagt man ja heute, die Menschen damals waren sehr gutgläubig, denen konnte man alles erzählen und deswegen haben die natürlich auch an die Auferstehung der Toten geglaubt. Das ist nicht wahr. Es gab damals viele Messiasgestalten, aber noch nie ist einer aufgetreten mit dem Anspruch, von den Toten aufzuerstehen. Und auch in der ganzen griechisch-römischen Welt gab es das überhaupt nicht, diesen Gedanken, dass jemand von den Toten aufersteht. Und so ist es auch mit dem, was man in der Bibel liest. Die Jünger, die mit dem leeren Grab konfrontiert wurden, die Jünger, die damit konfrontiert wurden, dass Leute sagten, unser Meister ist auferstanden, die hielten das für eine verrückte Idee, ein Hirngespinst. Und das änderte sich nicht. Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17, diskutiert mit den Philosophen seiner Zeit. Und als er von der Auferstehung von den Toten spricht, da sagen die, der spinnt. Das war einfach lächerlich, in der griechisch-römischen Welt von der Auferstehung von den Toten zu reden. Und doch, und das ist das Spannende, hat sich diese Nachricht von der Auferstehung Jesu von den Toten bei seinen recht bodenständigen Jüngern aus Galiläa und dann auch bei vielen anderen Menschen durchgesetzt. Menschen haben eine völlig neue Perspektive für ihr Leben gefunden, eine völlig neue Art über sich selbst und andere, über Gott und die Welt nachzudenken. Und nicht nur darüber nachzudenken, sondern sich darin zu gründen, sich festzumachen. Und wenn das stimmt, dass Jesus lebt, dann hat das Konsequenzen auch für heute. Dann gibt es Hoffnung. Dann lebt die Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung leben wir anders als vor Ostern. Wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Ich will ein kurzes Beispiel sagen. Also stellt euch vor, ein Marmeladenglas. Da steht ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. So, jetzt nehmen wir mal an, da steht drauf 10. April 2015. Dann ist ja klar, was wir mit dem Marmeladenglas machen. Ne? So schnell wie möglich aufmachen und verzehren. Denn die Haltbarkeit läuft vor dem nächsten Sonntag ab. Jetzt stellt euch aber mal vor, auf dem Marmeladenglas steht als Mindesthaltbarkeitsdatum das Jahr 2022. Ich meine, ich weiß nicht, was das dann für eine Marmelade ist, ob die so gut ist. Aber wenn das so lange noch hin ist mit dem Haltbarkeitsdatum, gehen wir ganz anders damit um. Da sagen wir, prima, das gute Stück kann warten, das schauen wir uns noch lange an, irgendwann, ja, wir gehen ganz anders damit um. Und genauso ist es doch mit unserem Leben. Wenn du vom Arzt die Diagnose hast, du hast noch 2 Jahre zu leben, noch 1 Jahr zu leben, vielleicht noch 6 Monate, verhältst du dich ganz anders, wie wenn du denkst, ich habe noch 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre meines Lebens vor mir. Und jetzt kommt der Hammer. Ostern ist nichts anderes als die Behauptung, Ostern ist der Tod gestorben. Ostern hat der Tod ein Ende gefunden. Es gibt kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr für dein und mein Leben. Jetzt lass uns einen Moment da bitte nachdenken miteinander. Am Tod kommen wir ja alle nicht miteinander vorbei. Unser Leben ist endlich nur begrenzt haltbar. Und das stellt alles, was wir uns vornehmen, was wir planen, in Frage. Wir können das verdrängen oder ignorieren, aber der Tod kommt für jeden von uns. Je älter wir werden, unausweichlich müssen wir uns dem stellen. Und manch einen überrascht das. Weil wir uns oft einrichten, als ob wir alle Zeit der Welt, als ob wir eine Ewigkeit hier hätten. Und wenn das uns dann so bewusst wird, dann kommt die Krise, Midlife Crisis oder andere Krisen. Was mache ich mit den noch verbleibenden Tagen meines Lebens? Und zunehmend erleben wir alles Schöne, alles Gute, alles Liebe, alle Hoffnung wird überschattet. Von dem dunklen, schwarzen, kalten Gesicht des Todes. Und das macht etwas mit uns. Im Hebräerbrief in der Bibel lesen wir im Kapitel 2, Vers 15, Jesus Christus hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Angst ist etwas, was uns lähmt oder antreibt. Und die Angst vor dem Tod, die ist da. Wir können sie verdrängen, aber sie ist da. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, was würde es bedeuten, wenn der Tod seine Macht verlieren würde? Wäre das so, wie wenn ein Wissenschaftler ein Mittel erfunden hätte, um den Alterungsprozess vollständig aufzuhalten? Würde das die Macht des Todes aufheben? Nein. Im Gegenteil. Viele Menschen, ich behaupte mal, die meisten Menschen sterben ja nicht altersbedingt, sondern an den Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Die Möglichkeit des Todes bleibt auch mit solch einem Mittel bestehen. Und die Angst, sein Leben zu verlieren, wird eher größer. Denn jetzt geht es ja nicht nur darum, ein ohnehin begrenztes Leben zu verlieren, sondern ein potenziell unendliches Leben. Das, was Jesus gebracht hat, als er den Tod besiegte und ihm ein Ende setzt, ist etwas anderes. Stellen wir uns vor, wir hätten ein unzerstörbares Leben, dessen wir uns gewiss sein können, eines ewigen Lebens, das uns vom mächtigsten Wesen im Universum garantiert wird und niemand und nichts könnte uns das nehmen. Die ständige Angst im Hintergrund wäre weg. Welche Gelassenheit würde uns das bringen? Welche Freude? Welche innere Freiheit? Aber wie kann uns Ostern da helfen? Wie kommen wir dahin zu diesem Geheimnis? Und dazu müssen wir uns zuerst den Karfreitag anschauen. Jetzt blättern wir mal eins weiter. Da steht hier dann Karfreitag, Jesus ist tot. Ich finde, es könnte nicht zwei gegensätzlichere Anlässe und Feiertage geben wie Karfreitag und Ostern. Und doch gehören sie ganz eng zusammen. Karfreitag wurde Jesus mit dem Tod konfrontiert. Grausamer und brutaler, als wahrscheinlich die meisten von uns das hier je erleben werden. Er erlitt keinen stillen Tod im Schlaf oder im Sessel mit einem Lieblingsbuch in der Hand. Die Kreuzigung war in der Antike die grausamste Form der Hinrichtung. Und Jesus starb auf diese Art. Und vorher wurde er denunziert, verleumdet, im Stich gelassen, gefoltert. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Tod von Jesus zu deuten. Die eine ist, dass wir sagen müssen, Jesus ist gescheitert, abgeschrieben, Geschichte. Die andere ist, Jesus hat etwas vollbracht, was die Geschichte der Menschheit dauerhaft, grundlegend ändert, für immer. Zu der ersten Möglichkeit, Jesus ist gescheitert. Für seine Feinde war die Sache damals klar. Sie hatten ihn abserviert, eiskalt aus dem Weg geräumt, ein für alle Mal. Jesus war gescheitert. So. Für seine Jünger hingegen war er der Held. Der Meister, der ihnen geholfen hatte, so viel mehr von Gott zu verstehen und zu erkennen. Aber auch für sie war er jetzt tot. Es gab nur noch Erinnerungen an Jesus. Jesus, eine Gestalt der Geschichte. Und insofern war auch für sie Jesus gescheitert. Und wie sah Jesus das? Wie hat er seinen Tod im Vorfeld gesehen? Interessant ist, er hat das vorher angekündigt, seinen Jüngern immer wieder, dass er sterben würde, dass er eines gewaltsamen Todes sterben würde, dass es ein Tod für seine Freunde sein würde, für alle Menschen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und mein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Er hat seinen Tod verstanden als einen Tod, der uns den Ausweg aus der größten Krise der Menschheit bietet. Krisen haben wir ja genug. Krisenherde gibt es zuhauf. Und ganz aktuell wieder jetzt in Jemen. Aber das meinte Jesus nicht. Jesus meinte auch nicht die Krise, die im Werteverfall liegt. Jesus meinte die Beziehungskrise zwischen Mensch und Gott, zwischen dem Mensch und seinem Schöpfer. Menschen haben das Vertrauen zu Gott verloren. Und damit die Liebe, die zu in Gott ihren Ursprung hat. So ist der Tod, so ist das Böse in die Welt hineingekommen. Und dieses Böse griff und greift immer mehr um sich und zerstört immer mehr, im Kleinen wie im Großen. Ein riesiger Schaden entsteht. Und Jesus hat gewusst, das hat damit zu tun, dass die Menschen den Zugang zu ihrer Quelle, zu ihrem Ursprung, zu ihrem Schöpfer, zu Gott, dem Gott, der die Liebe ist, dem Gott, der die Kraft hat, das Gute nicht nur zu wollen, sondern auch zu tun. Die Menschen haben das verloren. Und Jesus wusste, der einzige Ausweg ist, dass er den Schaden beseitigt, der entstanden ist, den wir angerichtet haben. Und er hat diesen Schaden beseitigt, indem er am Kreuz starb, indem er mit seinem Leben einen Preis bezahlte, die Konsequenzen ertrug von all dem, was Menschen, auch was wir mit unserem Bösen angerichtet haben. Und das Böse ist ja nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir nicht tun. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit unsere Beziehung zu Gott wieder möglich wird, damit der Tod seine Macht verliert und wir ein ewiges, unzerstörbares Leben finden. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit unser Herz, unser Inneres, unser Denken, Fühlen und Wollen sich ändert. Das hat er so angekündigt. Das behaupten Christen noch heute. Aber wie können wir wissen, ob das stimmt, was Jesus da behauptet? Und da müssen wir jetzt noch einmal ein letztes Mal aufschlagen. Ostern, das Grab ist leer. Er lebt. Er ist auferstanden. Nun, dass das Grab leer war, das war damals und ist heute unstrittig. Aber was ist passiert? Die Jünger behaupteten damals, Jesus sei auferstanden, er lebe, sie hätten ihn gesehen. Wenn das stimmt, dann wäre das die Bestätigung, dass Jesus mit seiner Deutung seines Todes recht gehabt hat. Nun gibt es dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist, im wissenschaftlichen Sinn keinen Beweis. Den kann uns keiner bieten. Aber es gibt dafür Zeugen, jede Menge. Im Neuen Testament listet Apostel Paulus über 500 Augenzeugen auf. Er benennt Augenzeugen. Und dieser Sachverhalt ist für einen Historiker nichts Ungewöhnliches. Geschichte erschließt sich uns immer nur durch Zeitzeugen, die ihre Spuren hinterlassen haben, durch Dokumente, die sie erstellt haben. Zeugenaussagen sind, wenn es um Geschichte geht, zu prüfen. Gibt es andere Erklärungen? War das vielleicht eine Autosuggestion, die die Jünger hatten, als sie den auferstandenen Jesus sahen? Oder war es ein Selbstbetrug? Wollten sie einfach daran glauben, dass ihr Meister weiterlebt? Entscheidend ist, wenn wir uns mit dem leeren Grab und der Deutung der Auferstehung beschäftigen, welche Erklärung, welche Deutung des leeren Grabs die größte Wahrscheinlichkeit hat. Und ein jüdischer Neutestamentler, Pinchas Lapid, hält das, kommt zu folgendem Schluss. Er sagt, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne ein durchschlagendes Glaubenserlebnis, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Ja. Mit anderen Worten, das Fakt, dass das Grab leer war, wird und all das, was darum herum geschehen ist, wird am besten gedeutet und erklärt durch das, was in der Bibel behauptet wird, nämlich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist kein Beweis, aber das ist ein sehr schlüssiges Argument, was darauf hinweist, dass es stimmt, was in der Bibel steht. Und ich lade dich ein, prüfe das für dich selbst. Setze dich mit den Argumenten auseinander. Und wenn wir diesen Kurs Ostern verstehen, Elementarkurs haben, dann geht es genau darum auch. Herzliche Einladung. Wir wollen dort gemeinsam darüber nachdenken. Aber wichtiger noch ist, dass es nicht nur um ein Nachdenken geht, sondern dass wir uns an Jesus im Gebet wenden. Dass wir versuchen, ihm zu begegnen, ihn ansprechen. Dass wir merken, da ist etwas, das ist nicht nur eine Gestalt in der Geschichte. Dass wir lernen, Jesus zu vertrauen, seine Autorität erkennen und anerkennen. Dass wir Jesus unsere dunklen Seiten in unserem Leben offenbaren und seinen Tod für uns annehmen. Als ein Weg, wie wir unsere Last abgeben können an ihn, Vergebung empfangen können. Viele Menschen, die hier sitzen, haben das getan. Millionen von Menschen, vielleicht Milliarden, haben das im Lauf der Geschichte getan. Und sie haben herausgefunden, durch Ostern wird alles anders. Die Geschichte der Menschheit ist neu geschrieben worden nach Ostern. Und deine Geschichte kann neu geschrieben werden. Die Angst zum Beispiel. Die Angst, etwas zu verpassen. Sie spielt keine große Rolle mehr in unserem Leben, wenn wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass wir mit ihm auferstehen werden. Die Angst, alles zu verlieren und dadurch erpressbar zu werden, feige zu werden, sich zu verstecken, das verliert seine Macht angesichts von Ostern. Feige sind wir, wenn wir denken, ich muss für mich selber sorgen und das Handvoll Leben, was ich habe, ich halte es fest. Und wenn ich es nicht festhalte, dann ist es weg. Und Mut haben wir, wenn wir nicht mehr an uns selber so viel denken müssen. Wenn wir wissen, ich habe einen Gott, der mir durch Jesus ein ewiges Leben schenkt. Das gibt Mut. Dietrich Bonhoeffer, ein mutiger Mann, ein Theologe im Dritten Reich, im Nazi-Deutschland. Er hat sich gegen Adolf Hitler gestellt, gegen den Nationalsozialismus. Er ist dafür ins Gefängnis gegangen, er ist hingerichtet worden. Er hat gesagt, ein Zitat von ihm, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wie ist das bei dir? Was bedeutet Ostern für dich, für deine Krisen und Herausforderungen? Da steckt ganz viel Potenzial drin. Das Schöne, das Große, was von Ostern dann bleibt, ist vor allem, dass eine Beziehung zu Jesus möglich ist. Am Ende des Ostergartens sagen wir den Besuchern immer, nehmen Sie eins mit von dem, was Sie hier gesehen haben. Jesus Christus möchte bei Ihnen sein, im Alltag, wo Sie hingehen, wo Sie hinkommen. Und wenn Jesus Christus bei uns ist, dann ist Gott mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Wahrheit, mit seinem Mut, mit seiner Gerechtigkeit bei uns. Und deswegen ist Ostern und bleibt Ostern, ich meine, der wichtigste Feiertag. Man kann sich darüber streiten, Weihnachten ist auch sehr wichtig, aber für mich ist Ostern der wichtigste Feiertag. Ich schließe mit einem Satz, den der Apostel Paulus im Brief an die ersten Korinther geschrieben hat. Und Paulus stimmt in dieses Credo ein, ohne Ostern ist christlicher Glaube nichts. Paulus schreibt 1. Korinther 15 von Vers 12 an, das also ist unsere Botschaft, Gott hat Christus vom Tod auferweckt und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung noch unser Glaube, euer Glaube einen Sinn. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich, eure Schuld ist dann nicht von euch genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, der ist dann verloren. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, Rolf schloss gerade mit den Worten, Jesus Christus ist auferstanden. Das sagen sich ganz viele Christen weltweit Ostersonntag immer zu. Und sie bekommen dann immer eine Antwort. Wenn jemand sagt, der Herr ist auferstanden, antwortet man? Ja, das könnte ein bisschen begeisterter kommen, finde ich. Also machen wir es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Und wenn ich jetzt hier so in die Reihen gucke, dann sehe ich Menschen, denen das nicht so frei über die Lippen geht, weil sie die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Ich frage mal hier den Rudi, was sagt man denn bei euch zu Hause?
Christus воскрес, воистину воскрес.
Воистину воскрес. Das müssen wir jetzt alle sagen.
Christus воскрес.
Воистину воскрес. Pablo, wie ist das bei euch?
Alabado sea el Señor.
Das heißt, Christus ist auferstanden.
Nee.
Sondern?
Cristo ha resucitado.
Ja, und was antwortet die Gemeinde?
Es verdad.
Dann antworten wir gleich.
Es verá.
Es verdad.
Es verdad.
Ah, Cristo ha resucitado. Es verdad.
Also nochmal.
Es verdad.
Ja, das sagen wir.
Okay.
Und du musst uns jetzt dazu auffordern.
Cristo ha resucitado.
Es verdad.
In Griechisch sagt man Christos anesti. Christus ist auferstanden. Alethos anesti.
Alethos anesti.
Wahrhaftig.
Ja, also.
Christos anesti.
Alethos anesti.
Jesus Christus feltámadt.
Ja?
Jesus Christus valóban feltámadt.
Wir antworten, Jesus Christus valóban feltámadt.
Valóban.
Valóban feltámadt. Ob wir das hinkriegen? Okay. Silvia, bitte.
Jesus Christus feltámadt.
Jesus Christus valóban feltámadt.
Ach, Koreanisch haben wir auch noch.
Moment. Ja.
Jesus님은 부활하셨다.
Und was antwortet die Gemeinde?
Jesus님이 진실로 부활하셨다.
Okay. Können wir das nochmal hören?
Jesus님은 진실로 부활하셨다.
Jesus님은 진실로
부활하셨다.
부활하셨다. 하셨다. Okay, wir probieren das.
Jesus님은 부활하셨다.
Jesus님은 부활하셨다.
진실로.
Okay.
Wir haben noch
Englisch können wir auch noch. Andy ist schon wieder weg. Aber wir haben auch noch andere Menschen hier. Was sagt man bei euch zu Hause?
Also, Jesus est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
Das ist jetzt Französisch.
Ja.
Also nochmal.
Also die Gemeinde sagt, Jésus est ressuscité und man antwortet, il est vraiment ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Ressuscité.
Ressuscité. Ressuscité.
Genau. Vraiment ressuscité.
Jésus est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité. Wow. Was sagt man bei euch?
Ja, in Bulgarien sagt man Christos Voskrese und die Gemeinde antwortet Naistina Voskrese.
Naistina.
Naistina, ja.
Okay, also.
Christos Voskrese.
Naistina Voskrese. Welche Sprache habe ich noch nicht, der sich jetzt gerne noch in seiner Sprache das... Gibt es noch afrikanische Dialekte? Judith. Ups.
Das heißt, Jesus lebt. Jesu nimuzima.
Ja.
Und die Gemeinde antwortet auch Jesu nimuzima.
Ah. Das können wir. Also, Moment, du musst das uns auffordern, bitte.
Jesu nimuzima.
Jesu nimuzima. Ja, danke schön. Zum Schluss wollen wir genau dieses Bekenntnis alle noch einmal singen. Es gibt dafür einen wunderbaren Kanon. Wir stehen bitte dazu auf. F-Dur. Den kennen wahrscheinlich ganz viele. Und die, die ihn nicht kennen, lernen ihn ganz schnell. Der Herr ist auferstanden. Machen wir nochmal. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Und nochmal. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Dann brauchen wir drei Gruppen. Die erste Gruppe ist dieser große Mittelblock. Die zweite Gruppe ist der kleinere Mittelblock. Und die dritte Gruppe sind die äußeren Blöcke. Und es geht hier los. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja.
Er ist auferstanden.
Und ich spreche uns Gottes Segen zu. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er sei mit dir. Er erleuchte deine Augen, dass du siehst, was wirklich zählt und wichtig ist. Er gebe dir seinen Frieden ins Herz und er gebe dir den Mut, richtige Schritte zu gehen. Und so geh im Frieden Jesu. Amen.